Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ein alter, guter Freund des Podcasts, Michael Kloß von Yaskawa. Hallo Michael, willkommen.
Hallo Robert, schön, dass wir nochmal reden können.
Ja, wir können immer reden. Du hattest ja Redebedürfnis, ne?
Ja, ich hatte Redebedürfnis, genau. Manchmal brennt einem ja was so unter den Nägeln, das will man einfach mal loswerden, oder?
Das ist ja hier auch so ein Therapie-Podcast für die Robotikindustrie. Genau. Hier kann jeder mit seinen Wehwehchen und seinen traurigen Geschichten kommen und wir helfen dann.
Ja, so ist es. Ja, und jetzt versuche ich es halt auch nochmal. Ja.
Jetzt versuchst du es auch nochmal. Du, Michael, bevor es losgeht, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist ja Chair beim IFR Robot Supplier Committee, also bei der International Federation of Robotics. Supplier Committee, du bist doch gar kein Supplier, oder?
Doch, Yaskawa ist schon ein Robot Supplier, ja.
Das muss man schon. Aber sagen. Supplier im Sinne von, ihr seid ja kein Zulieferer für die Robotik, sondern ihr seid ja der Hersteller der Roboter.
Ja, bei der IFR heißt aber die Gruppe der Hersteller, die Robot, also eigentlich heißt es ja Robot Supplier Committee.
Ja, kommt
und deswegen supplyen wir auch die Robots.
Ah, okay. Und der OEM ist dann euer Kunde?
Also die IFR ist ja nur ein Verband für Robotik. Ja? Und in die Robotik gliedert sich dann nochmal unter in Service Robotics und andere Bereiche, aber da gibt es einen Bereich Robot Supplier und ich mache das deshalb, weil ich die IFR wirklich gut finde. Dort trägt man ja die Roboterzahlen gemeldet von allen Mitgliedern, also alle Roboterhersteller im Prinzip dieser Welt reporten dort ihre Verkaufszahlen und Statistikdaten und deswegen ist es ziemlich einzigartig, dass es in unserer Branche, dass man so eine statistische Basis hat, die jetzt schon über so viele Jahre da ist und da kannst du echt viel ableiten, um den Markt einzuschätzen und mitzukriegen, wo in welcher Region, in welcher Applikation geht da gerade was ab und welche Robotermodelle sind gefragt.
Ach, darum bist du dabei, um zu wissen, was abgeht.
Ja, nicht nur. Ich bin ja auch der Community ein Stück weit verpflichtet. Ich bin ja nicht nur in Yaskawa, sondern ich will ja auch, dass die Robotik weiter vorankommt, unabhängig, was jetzt Yaskawa macht.
Damit haben wir jetzt auch vom Podcast einen direkten Draht in die International Federation of Robotics mit dir.
Ja, gerne, genau.
Da kannst du uns immer ein paar Zahlen stecken, dann immer hin und wieder.
Ja, soweit ich sie selber kriege. Also ich darf selber, guck auch nicht in alle Zahlen rein. Ich muss nur Meetings leiten, sonst muss ich ja nichts machen da.
Ah, okay, sonst nichts.
Ja.
Sehr gut. Wir wollen aber gar nicht heute über die IFR sprechen, sondern wir wollen ein bisschen über, sagen wir mal, die Themen, die die Robotik beschäftigen, besprechen. Und ich war vor 2 Wochen, wir machen ja auch einen KI-Podcast noch, und da war ich mit ein paar Robotikern, waren wir in Amsterdam, an der University of Amsterdam. Und da gibt's ein Lab, das sich mit dem ganzen Thema World Robotics Models beschäftigt. Da sind ganz viele Investitionen laufen, da von Meta rein, von Google, Toyota auch. Und da kam dann die Frage auf, warum machen eigentlich die etablierten Roboterhersteller da nichts oder sieht man da nichts? Und jetzt bist du ja hier in der Leitung und jetzt frage ich dich direkt, warum macht das der Meta, der Google, warum machen das diese Labs und diese riesen Internetkonzerne und nicht die Robotikhersteller selber? Warum geht ihr da nicht rein?
Ja, also wir haben halt eine etwas andere Philosophie als etablierte Roboterhersteller. Wir machen da schon was, aber wir tragen es halt nicht so vor uns her. Also so ein Spruch kommt ja häufiger mal aus der Hightech-Ecke, wie du jetzt hier sagst. Wir haben ja in der Robotik verschiedene Bubbles. Da gibt es die Industrierobotik, die Oldschool-Bubble sozusagen. Dann gibt es die Cobot-Bubble. Dann gibt es die Hightech-Bubble mit IT, AI, Humanoid, Software-Defined Robotics, sozusagen die Hot-Shit-Bubble, um das mal so zu sagen. Und wir kommen halt aus der Industrierobotik-Bubble. Aber
die Oldschool-Guys.
Die Oldschool-Guys. Und wir bewegen uns mehr oder weniger natürlich auch in den anderen Bubbles, weil wir dafür auch Produkte haben. Und wir müssen allerdings als traditioneller Roboterhersteller natürlich auch immer noch weiter lernen, wie das Spiel in den anderen Bubbles gespielt wird.
Ja. Ihr habt also zu viel zu verlieren.
Wir haben nicht so viel zu verlieren. Wir haben also ein völlig anderes Geschäftsmodell. Ja. Und wir verstehen ja, dass die Cobot-Bubble oder die Hightech-Bubble sich in der Öffentlichkeit darstellen müssen, ihren Investoren gegenüber maximale Disruption, Erfindungshöhe darstellen. Und da grenzt man sich natürlich gegen das Alte ab, das angeblich Alte. Da ist die Rede von Eisenmonstern, die da hinter Käfigen schmutzige Arbeit verrichten oder eingeschränkte, einarmige Roboter, die unintelligent sind und unflexibel und dann sind sie auch noch festgeschraubt und schaffen noch nicht mal einen Flickflack auf der Bühne. Mhm. Also da tauchen auch Schritte auf wie Evolution der Robotik und dieser Gegensatz finde ich ziemlich konstruiert. Also die klassische Robotik ist nicht von gestern, sie ist eine Option in der wahnsinnigen Welt der Möglichkeiten der Robotik. Und wir sind halt als klassische Roboterhersteller sind wir Serienhersteller. Das ist unser Profil. Wir wollen Roboter ins Feld bringen und wir wollen sie insbesondere für alle Integratoren, Kunden, Partner profitabel verkaufen. Also wir sind der Profitabilität verpflichtet und wir sammeln unser Geld nicht durch Wetten auf die Zukunft ein, sondern durch Geld, was unsere Kunden uns bezahlen. Ne?
Ja, aber das, weißt du, wie sich das anhört, Michael? Das hört sich so an, als ob du vor schon von Volkswagen vor 20 Jahren gewesen bist.
Ja, das kann sein. Also natürlich, dass Innovation ist gut und schön. Wir beschäftigen uns damit. Wir machen selber unser Ding. Aber als etablierte Roboterhersteller sind wir unseren Kunden verpflichtet, die wir heute erstmal haben. Und wir sind Serienhersteller. Und das sind Systemintegratoren und Endkunden, die dieselbe Denke haben wie wir, zumindest heute, ja, in der Industrie. Die wollen Roboterautomation klassischer Art und Weise. Und die neuen Märkte, die wollen auch Robotikautomation, auf die wir schrittweise zugehen, aber nicht so disruptiv, wie das vielleicht in der anderen Szene gemacht wird. Ja. Und wir werden gucken, wir haben heute die Marktsituation, wir haben 90% aller Roboter, jetzt greife ich mal wieder auf EFR zurück, die sind immer noch Industrieroboter, wir haben 10% Cobots und wir haben 0,0001% vielleicht Humanoide im Moment.
Nur noch gar nicht im Betrieb, ne?
Ja, also, oder wenn dann nur zum Testen oder so, ja, aber genau. Zum Training. Also wir verfolgen das super genau und jede Art der Robotik hat auch in Zukunft sein Potenzial.
Jetzt hast du ja gesagt, die Hightech-Bubble, aber ihr schaut euch da ja auch Themen an. Also das ganze Thema KI sagt ihr ja nicht, das ist jetzt für uns Humbug, sondern ihr seid ja dran, ihr seht ja auch Themen. Was sind für euch KI-Themen bei Yaskawa?
Ja, also unsere Themen, man kann auch sagen, unser Umgang mit Innovation in dem Thema ist, wir wollen schauen, dass wir die KI-Robotik wirklich produktiv ins Feld bringen. Also wir schauen auf Hürden und Hindernisse, die heute unsere Kundschaft daran hindert, Systemintegratoren, Tech-Partner mehr Robotik ins Feld von heute zu kriegen. Und die Endkunden, die wollen profitabel sein, die Tech-Partner wollen eine Community, die wollen Netzwerke, die wollen Zusammenarbeit. Und wir versuchen, das ins Netzwerk einzubringen. Wir versuchen, das Vertrauen aufzubringen, dass die Aufgabenstellung auch erfolgreich ins Ziel kommt.
Und wir, aber was wir sind müssen, denn Hürden?
Also, um das nochmal kurz zu sagen. Also unser Geschäftsmodell ist eine Art Balance. Wir müssen heute profitabel bleiben, aber die Zukunft schrittweise gestalten und nicht unbedingt disruptiv.
Aber jetzt lass uns mal über die Hürden sprechen. Und wie hilft dir denn eine neue Technologie wie KI, diesen Hürden zu begegnen? Was ist das? Ist es Motorströme, Temperaturen zu predikten, zu forecasten? Ist es, der Roboter richtet sich selber ein? Was sind so Themen, die euch umtreiben?
Also es sind die Themen, die unsere Kunden betreffen. Wir haben ja alle Arbeitskräftemangel, wir haben neue Märkte, die haben Hand-Auge-Koordination, brauchen die haben keine Leute mehr. All das spricht ja für die Anwendung von neuronalen Netzen zum Beispiel, von KI-Bildverarbeitung. Und Player sind die Integratoren, die sind am wichtigsten für uns. Die müssen wir heute abholen und auf dem Weg in die KI begleiten. Und die Frage ist, wie können wir schrittweise die vorhandenen Eintrittshürden der KI-Robotik schaffen? Denn die haben schon Eintrittshürden. Ja.
Was denn zum Beispiel?
Die wollen insbesondere bei jedem Projekt, was sie für Kunden machen, wollen sie das Risiko abgesichert haben. Und das Risiko könnte ja in der Technologie und natürlich auch betriebswirtschaftlich stecken. Und dazu, glaube ich, tun sich manche Integratoren noch sehr schwer. Einerseits wollen die sogar mit eigener Programmierpower in das Feld der KI-Robotik einsteigen. Andererseits haben die keinen Überblick über die Technologieelemente, wo lade ich was in GitHub runter, was ist da das Beste, die ROS-Community, was kann ich davon gebrauchen, was nicht. Überhaupt den ganzen Community-Mindset haben die gar nicht. Und die stehen dann beim Kunden, müssen da was anbieten, müssen da Zusagen über Pickrates machen und nehmen schon ein hohes Risiko auf sich und sind sich unsicher, was die Technologie betrifft. Oder wollen sich auf Tech-Partner verlassen und kennen sich eigentlich mit OT aus, also mit Signalen, SPS, Programmieren, wie integriere ich Roboter sicher in eine Anlage, aber nicht unbedingt, wie baue ich jetzt einen Docker für
KI-Modell,
KI, ja. KI-Modell oder überhaupt die ganze IT-Schiene. Ja, also das ist eigentlich ein Ding, IT-OT-Clash, wird, sagt man ja mittlerweile, ist ja ein stehender Begriff schon fast. Ja, also da geht es um Signale, die OT-Geschichte, ja. Die OT zielt halt auf maximale Integration in automatisierte Prozesse. Da gibt es Signale, SPS, Flex, Feldbus, Safety, I.O. Und die Programmabläufe sind vorhersehbar. Und das, dann kommt die IT ums Eck und bringt Technologien, die mit Daten arbeiten, nicht mit Signalen. Umgebung des Roboters beachten, Bildverarbeitung, KI, Condition Monitoring und eigentlich eine andere Art des Programmierens des Roboters. Das kam mit der Bildverarbeitung, kam das eigentlich schon. Der Roboter hat sozusagen ein Bild von der Umwelt oder von Werkstücken und macht was damit. Also er stellt sich auf Werkstücke, Umgebung ein und wählt dann selbstständig die Skills, die er hat und kennt. Das ist von der Programmierphilosophie was anderes als das, was Integratoren heute kennen. Ja.
Voll.
Und deswegen
voll.
Müssen wir die irgendwie die Hürden erleichtern, dass die damit anfangen. Denn wir brauchen Systemintegratoren, um Roboter, KI-Robotik ins Feld zu kriegen.
Das finde ich super spannend, weil ich glaube, das wird total unter den Teppich gekehrt, dass am Ende das jemand auch aufbauen muss. Und dass die auch befähigt werden müssen, das zu können.
Ja, die müssen befähigt werden, die müssen was dran verdienen und jede Art Roboter braucht das. Ja.
Ja.
Wir haben versucht, den Leuten zu erklären, ach, Cobots, ja, du hast einen Cobot, brauchst du keinen Integrator mehr. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ja.
Mhm, absolut
nicht. Das wird auch bei Humanoiden der Fall sein, solange sie später mal im industriellen Umfeld eingesetzt werden. Ja. Und da brauchen wir Leute, die das, die ins Feld bringen. Und da müssen wir den Leuten müssen wir helfen. Die müssen wir auch aufbauen. Und jetzt mal ein kleiner Seitenhieb auf die deutsche Landschaft. Ja, in Deutschland, wenn wir KI fördern wollen, Robotik fördern wollen, Automation fördern wollen und eine KI-Digitalisierung voranbringen wollen, dann sollten wir die Leute bringen, die Komponenten hernehmen und die mit Know-how und mit Pfiff und Verstand zusammenbauen und ins Feld bringen. Wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt neue Startups und natürlich brauchen wir die auch, ja, aber wir sollten mal ein Auge darauf richten, wie bringe ich KI ins Feld, statt dass ich neue KI-Bausteine oder KI-Komponenten produziere.
Sehr spannend. Was du sagst, ist ja am Ende, und das betrifft jetzt euch als Robotikbauer, und am Ende willst du ja diese Modelle auch nicht auf GPUs laufen lassen, sondern am liebsten auf CPU, oder? Weil sonst hast du ja wieder ein Kostenthema.
Das will ich womöglich, ja, aber es geht auch anders. Wir haben ja jetzt unser neues Produkt Mutomer Next und da haben wir tatsächlich ein Nvidia-Board als Edge-Device in die Robotersteuerung reingebracht.
Mhm.
Und das ist ja eine Plattform, die CPU-GPU-Power bringt. Ja. Also die Robotersteuerung ist ja ziemlich beschränkt, was die Fähigkeiten betrifft. Und so, wenn es da auf einmal um Daten geht, um die Verarbeitung von Daten, Umfeld, Geometriedaten, Raumdaten, was auch immer, da bist du am Ende mit der Robotersteuerung. Da brauchst du irgendwas zum Rechnen. Und der Trend geht schon dahin, ein Nvidia-Board einzusetzen. Aber muss man halt auch wissen, wie. Denn einfach nur das Nvidia-Board reintun in die Robotersteuerung, das ist es womöglich ja auch nicht. Ja. Da spare ich mir vielleicht meinen PC, der da neben der Robotersteuerung noch steht und der empfindlich ist, gekühlt werden muss, den Gehäuse hat, nicht für raue Umgebungen, Platz und so weiter. Aber wir gehen halt noch einen Schritt weiter. Wir bauen nicht nur die Plattform, die CPU-GPU-Einheit ein, die man ja mit Ethernet im Prinzip auch connecten könnte, ja, sondern wir bieten als Kern eigentlich Services an. Das sind Programme, die Docker-ähnliche Sammlungen, Bibliotheken, die es ermöglichen, dass Programmierer herkömmlicher Art auf IT-Methoden zugreifen kann und IT-Leute native in ihrer Umgebung einen kompletten Roboter programmieren können. Da gibt es zum Beispiel einen Bahnplanungsservice, das heißt, ich bin irgendwo in einem Docker, ich habe meinen Code, ich rufe von dort aus einfach nur einen Befehl auf, automatische kollisionsfreie Bahnplanung, es ist ein Statement, das rufe ich auf und dann bums, macht der Roboter das, die Bewegung, und ohne dass ich mir überhaupt eine Idee haben muss, was eine Singularität ist oder was Besonderheiten des Roboters sind oder was Abhängigkeiten von Posen sind oder Zugriff auf Robotervariablen, Control, ein Machine Vision Service haben wir da drin, und das alles ist eine offene Plattform, mit der auch ROS-Leute gut arbeiten können. Das ist eine offene Linux-Plattform, da kann jeder seine Docker drauf deployen und jeder kann von unseren Services Gebrauch machen. Er kann es, man muss es aber auch nicht. Und wenn wir als Roboterhersteller alle diese roboterspezifischen Dinge wie Bahnplanung und so weiter entschärfen und den Leuten sicher zur Verfügung stellen, dann kann man relativ schnell aus einem normalen IT-Programmierer einen Roboterprogrammierer machen.
Absolut, absolut. Ich will nochmal zurückkommen zu deinen Integratoren. Wie nimmst du die an die Hand? Erklär das doch mal.
Eigentlich ist es so, ich gehe zu denen hin und sage, passt auf Leute, ihr seid erfolgreiche Integratoren. Ihr habt super viel Erfahrung in eurem Geschäft. Ihr wisst, wie man sicher Roboter in Automationsumgebung integrieren kann. Leute, ihr habt es aber auch klingeln gehört, die Welt geht in Richtung IT-OT. Wenn ihr in neue Märkte gehen wollt, dann müsst ihr irgendwas tun in Richtung Bildverarbeitung KI. Da müsst ihr auch mal über euren Schatten springen. Die klassische Industrie, CNC-Werkzeugmaschinen beladen, Automotive und Palettieren, Verpacken, läuft zwar immer noch, aber viele Integratoren sind auf der Suche. Mensch, ich müsste ja eigentlich was machen. Ja, ich müsste in die Richtung was machen. Und da gibt es junge Programmierer in solchen Läden, ja, die kommen von der Uni, die sind jung und dynamisch, die haben Robotik studiert, da hat jeder mal mit ROS zu tun gehabt und die lernen wirklich das Programmieren von der Pike auf mit modernen Methoden und dann kommen die als Bachelor oder Master ins Unternehmen rein, haben Robotik-Methoden studiert und dann sagt man denen erstmal, ja Moment, jetzt müsst ihr erstmal the real stuff lernen, jetzt müsst ihr erstmal SPS programmieren, jetzt müsst ihr erstmal
IEC 61.
Ja, Letter-Editor aufmachen, den 16-Bit-Letter-Editor oder was es da gibt. Ja. So, und dann kriegen die einen Blues. Ja. Und das ist tragisch, weil die Welt braucht Anwendungen, die aus der IT-Ecke programmiert werden, die auch mit Hochsprachen programmiert werden. Und mit einer Plattform, wo sie alle drauf arbeiten können, wo sowohl die Safety, das Signal, die Einbettung läuft, als auch die Anwendung, was jetzt zum Beispiel eine Vision- oder KI-Anwendung läuft, alles auf einer Plattform. Man alle arbeiten zusammen daran und das ist schon eine schöne Sache. Und das verstehen auch viele Integratoren. Das verstehen auch viele Tech-Partner, also Firmen, die heute schon unterwegs sind, die wahnsinnig viel Erfahrung haben, die sehen auch, da kommen viele aus der ROS-Welt, da kommen viele aus der Welt des freifliegenden Quadratens und des Mockups und des Proof of Concept. Und mit unserer Plattform können sie ihren Code auf eine professionelle, industrielle Plattform draufspielen und daraus ein echtes Projekt machen und das auch verkaufen und nicht nur projektieren oder ein Projekt draus machen.
Aber haben die denn überhaupt die Manpower und die Zeit, sich mit den Themen bei euch dann zu beschäftigen? Wie machen die das?
Haben die durchaus. Die haben die natürlich nicht, wenn sie andere Projekte haben. Ja? Das ist ja das Schlimme.
Ist viel Zeit, oder?
Im Moment ist viel Zeit, ja. Aber es gab Zeiten, da haben die Systemintegratoren ja mit ganz weisem und schönem, gutem Gefühl die Projekte angenommen, die risikoarm sind, ja, die, wo sie Geld dran verdienen, wo sie nicht groß mit dem Kunden rumdiskutieren müssen. Die haben sich gewendet an Kundschaft, die Automation kennt, ja, denen man nicht groß mal was erklären muss, ja. Und davon leben wir in der klassischen Industrie. Aber Leute, wir sind gerade in verschiedenen Phasen drin, wo sich die Welt ändert. Und eine davon ist das Drehen Automation in Richtung neue Märkte, sagen wir, Anwendungen lösen, mit denen ich mit klassischer, mit programmierter, mit Robotermethodik nicht mehr weiterkomme. Die wird es weiterhin geben. Die wird es auch noch viel, viel, viel geben, hoffentlich. Ja. Und unsere wirtschaftlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen werden sich hoffentlich da mal noch ändern. Aber wir müssen uns aufmachen, auch in Richtung KI, Robotik, um da weiter was zu werden. Und da sind wir der Meinung, es muss schrittweise gehen und ich darf keine Angst davor haben und ich muss Leuten Angst nehmen und das Vertrauen schaffen, dass so eine KI-Lösung auch zum Schluss funktioniert.
Und das Spannende ist ja, würdest du deinem Sohn noch empfehlen, Integrator zu werden?
Ja, natürlich. Natürlich.
Würdest du sagen, mach einen Integratorladen auf, mach dir KI, mach dich fit in dem Thema und dann läuft die Bude?
Ja. Genau. Nicht dann läuft die Bude, du musst halt die richtigen Leute aufsetzen, du musst dein Team aufsetzen, aber du kannst mit deinen eigenen Ressourcen super viel Anwendungen, du musst natürlich Marktzugang haben, das haben ja Integratoren, da müssen sie sich für sorgen, ja, aber es gibt auf dieser Welt genügend Projekte und auch wir als Roboterhersteller kommen jeden Tag an Projekte ran, die wir natürlich in unserem Netzwerk verteilen von Systemintegratoren. Und früher hat man halt gesagt, oh komm, Mist, das ist ein schwieriges Projekt und da so viele Varianten und so viele verschiedene Teile und oh, das kriegen wir, das ist ein Risiko.
Das soll der Nachbar machen.
Ja, genau, und das soll der Nachbar machen oder das ist egal, da lasse ich die Finger von. Und heute sagen wir den Leuten, genau die Anwendung, da stürzt euch jetzt drauf. Das ist auch ein Mindset-Change, was man da überwinden muss. Ja, wir gehen auf kompliziertere Anwendungen zu, denn das braucht die Welt. Ja, und wir haben technologisch mit der Robotik schon einige Möglichkeiten. Wir haben die Tools im Kasten jetzt.
Mhm. Michael, wie wird das kommende Jahr?
Das kommende Jahr wird weiterhin unter der Schere leiden. Eigentlich braucht die Welt Automation. Ja. Aber dummerweise
gibt es ein paar Randbedingungen,
die uns daran hindern, ja, die aber nicht in der Sache liegen, sondern die in den Rahmenbedingungen liegen. Ja, das wird natürlich, ja, ich meine, wir kennen die alle, ich muss die jetzt nicht mehr runterbeten, die Randbedingungen, Technologiewandel, Automotive wird uns viel, Strukturwandel wird uns viel treffen, die Automotive und die Tier 1s in der Kette, da sieht man viel, viel Änderungen, gerade klassische Regionen, wo viel Tier 1 war, wo viel CNC-Werkzeugmaschinen war, das geht alles ein Stück weit zurück. Hoffentlich
die werden alle wieder. Integrator.
Die sind schon Integrator, aber die integrieren ja auf einem Feld, wo man sich Gedanken machen muss, Mensch, ist es das noch oder muss ich mal was Neues aufmachen? Es gibt tolle Beispiele von Integratoren, die das gemacht haben. Ja? Zum Beispiel in neue Anwendungen gehen. Einige kenne ich, die das Thema Life Science oder Laborautomation jetzt bedienen. Aus einer klassischen Situation heraus, sie waren vorher klassische Automatisierer, haben sich einfach mal ein Feld vorgenommen und das aber auch richtig bearbeitet. Und nicht nur, also viele haben ja gesagt, komm, jetzt machen wir das und das, ach, geht in die Hose, lass mal lieber, sondern sich auch mit Engagement ganz konkret in eine Anwendung, in eine Branche reingearbeitet, über Jahre gebraucht, bis sie jetzt ein gutes Business haben. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, man muss halt Geduld haben.
Würdest du Ihnen raten zu Spezialisierung oder breit aufstellen?
Ich denke, ich würde. Also der Vorteil von Integratoren ist, er kann nicht alles machen, vor allen Dingen von der Vertriebspower nicht. Ja. Du hast als Integrator einen Ruf in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Technologie, in einem bestimmten Anwendungsfeld. Ja. Und da kannst du von der reinen Manpower her, du wächst ja auch über Referenzen. Wenn du was gut gemacht hast, dann machst du das zweite, dritte Projekt in derselben Branche wieder, weil du einen Namen hast oder einen Ruf hast. Ja. Also ich würde schon aber mehrere Branchen festlegen. Das Gute ist aber an der Technologie, die wir haben, dass die universell verwendbar ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel neuronale Netze mir angucke, ob ich heute einen Apfel picke oder eine Banane picke oder ein Werkzeugmaschinenteil oder was auch immer, das ist von der Technologie, auch von der Software her, durchaus ähnlich, was ich da verwenden kann. Ja. Mhm. Und auch die Bildverarbeitung und die Kameratechnik, da brauchst du eine gewisse Expertise und bist grundsätzlich schon in der Lage, sehr viele unterschiedliche Anwendungen durchzuführen. Aber als Integrator, glaube ich, ist eine Spezialisierung hilfreich, aber nicht nur auf eine Branche, sondern auf mehrere Branchen.
Michael, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke rund um das Thema KI-Integrator. Was steht bei dir jetzt auf der Agenda? Was kommt in den nächsten Wochen bei von Yaskawa? Was Neues?
Wir waren ja auf der IREX, dort, wenn du da geguckt hast, warst du selber da, weiß ich nicht.
Nee, ich war nicht da. Nee.
Aber das Thema intelligente Robotik wird uns weiter verfolgen in diesem Jahr. Und wir werden unser Motomar Next ins Feld bringen. Wir haben Use Cases, in denen wir arbeiten. Wir suchen Integratoren zu dem Feld. Und das Ganze hat ein sehr positives Feedback. Also von der Technologie her ist das schon mal gut. Und da werden wir richtig Arbeit mit haben. Wir werden vor allen Dingen auch Arbeit damit haben, unsere Firma darauf vorzubereiten, dass diese neue Technologie irgendwo mal unter die Leute kommt.
Das ist, glaube ich, auch ein Thema, den Sales dazu zu bringen, oder?
Den Sales dazu zu bringen, den Sales dazu zu denken, dass er auch mal mit Softwareentwicklern spricht, nicht nur mit Einkäufern, ja, dass er die Argumente findet und das Mindset. Und auch hier bei unseren Sales-Leuten, ja, wir haben auch einen Riecher dafür, was gute Projekte sind und was kritische Projekte sind. Und auch da mal über den Schatten zu springen, das ist nicht so easy, ja, wenn du ein alter Hase bist.
Ja. Ja, du bist ja kein alter Hase. Du bist ja noch ein junger Hüpfer in der Robotik quasi.
Ja, sag mal, ich bin vielleicht ein alter Hüpfer, kann man so sagen.
Ein alter Hüpfer. Michael, es war mir eine Freude. Dank dir.
Ja, gerne. Tschüss, Robert. Musik